Lieber Loffi, wie geht's denn eigentlich der guten alten Müsli?
Der geht's gut. Die ist alt, die hört nicht mehr so richtig und die guckt hier wieder um die Ecke, was wir hier schon wieder machen.
Für alle, die nicht wissen, wer Müsli ist nicht die Mutter, die Tante, die Oma oder die Lebensgefährtin von Loffi, sondern seine betagte Hündin, eine ganz freundliche Boxerdame.
Ja, die ist sehr freundlich, die ist immer fröhlich, immer fröhlich.
Aber halt auch nicht mehr ganz fit, hast du schon mal erzählt?
Und ja, die hatte auch schon mal die ein oder anderen Unfälle, also einen sehr großen Unfall. Und ich habe das neulich mir angeguckt, was kostet eigentlich so ein Hund im Hundeleben? Wenn man sich einen Hund zulegt, dann muss man mal überlegen, das ist ja nicht nur Futter und Spielzeug und Halsbänder.
Und das denken die meisten, ja, wieso, na gut, die paar zig Euro Futter, das kriege ich doch hin im Monat und dann kommt halt der Unfall, von dem du gerade geredet hast. Was hast du damals bezahlt?
Also Müsli ist in einen Stock hineingelaufen, der an einem Baum fest war und hat sich wirklich durch die Lungenflügel durchgehauen, eine Rippe gebrochen. Die war 17 Tage in der Klinik und der ganze Spaß mit Nachsorge und so weiter und so fort hat über 6.500 Euro gekostet. Und das kannst du ja nicht entscheiden in dem Moment, wo du den Hund abgibst, ob du dir das leisten kannst oder nicht, sondern da sagst du natürlich, es geht los. Und ich hatte damals keine Hunde-OP-Versicherung.
Keine Hunde-OP-Versicherung. Und ich kenne das aus dem Tierschutz, aus dem Tierheim. Habe neulich wieder mit einem Tierheimleiter gesprochen und der hat mir dann auch erzählt, hier werden ganz oft Hunde abgegeben, weil die Halter sich die OP nicht leisten können. Und die sagen, es tut uns leid, wir entweder einschläfern oder Hund abgeben. Aber da gibt es eine ganz, ganz tolle Sache, die ihr nämlich abschließen könnt.
Ja, und diese Folge wird präsentiert von der Hanse Merkur Hunde-OP-Versicherung. Und ich habe eine Hunde-OP-Versicherung seitdem und die übernehmen dann die OP-Kosten. Sie haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Versicherungsschutz fängt schon bei 6,90 Euro im Monat an.
Es tut keinem weh. Jetzt mal wirklich im Ernst. Überleg mal, was eine Schachtel Zigaretten oder zwei kosten. Ja. Und dann hast du den Schutz für den Hund drin. Und das Gute ist, also bei Erkrankungen, also wirklich bei Erkrankungen, die stattfinden, also jetzt nicht einem Unfall, da greift die Versicherung schon nach einem Monat Versicherungszeit und bei einem Unfall ab sofort.
Genau, das heißt, man kann in dem Moment, wo man die Versicherung abgeschlossen hat, könnte der Hund theoretisch einen Unfall haben und
das
dann
heißt,
wird das übernommen.
Rein theoretisch hättest du damals mit ein paar Euro im Monat damals schon 6.500 Euro sparen können.
Richtig.
Tolle Sache.
Alle Rassen sind versicherbar. Es besteht freie Tierarzt- und Klinikwahl. Das heißt, man kann auch weiter zu seinem Lieblingstierarzt gehen. Liebe Grüße an meinen, der heißt Tarek in dem Fall. Und die übernehmen dann nicht nur die OP, sondern auch die Nachsorge und die Reha. Das heißt, wenn der Hund dann nachher im Wasser auf so ein Laufband muss, gibt's ja auch
bei Hüft-OPs und so. Das ist schweineteuer, wenn du so bezahlen musst.
Ja, unglaublich. Und ihr könnt euch das mal angucken unter hansemerkur.de/lieb. Das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Ich kann das nur jedem Hundealter empfehlen, eine Hunde-OP-Versicherung, wenn ihr gerade einen Welpen habt, wenn ihr einen Hund habt, der schon die Hälfte des Lebens rum hat oder selbst bei einem alten Hund, könnt ihr das direkt machen. Geht auf hansemerkur.de.
Kostet nicht viel im Monat, aber wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, dann seid ihr froh, so einen Partner an der Seite zu haben. Und nochmal von uns beiden vielen, vielen Dank für die Unterstützung der heutigen Folge. Und jetzt geht's los.
Lieber Oliver, willkommen in der Folge 46. Und ich glaube, ich habe in der letzten Folge schon gesagt, dass es die Folge 46 ist. Diesmal ist es aber die Folge 46 am 13. September. Und ja, wir haben den urologischen Herbst. Und heute vor 25 Jahren, im Alter von 25, starb Tupac Shakur. Der wurde erschossen. Damals dachte ich, das ist ein alter Mann, aber der war 25, weil er irgendwie 2 Jahre...
Wie bitte? Der war so jung?
Ja, der war so jung und war ein Ausnahmekünstler, wenn du dir die Stücke auch anhörst. Es ist total wahnsinnig, es gibt gerade eine Doku, nee, keine Doku, ein Spielfilm, der heißt City of Lies, da geht es um das Attentat von Notorious B.I.G., mit Johnny Depp übrigens und Forrest Whitaker. Extrem guter Film, kann man sich angucken, gibt's gerade bei einem dieser Streamingdienste zu leihen. Und da wird auch über dieses Attentat auf Tupac Shakur Oh Gott, es ist ganz traurig.
Ja, dass du dich da noch versprichst bei so einem Namen, der Schuhpack. Das ist der neue Versanddienst für Sneaker.
Nee, nee, das ist Schuhpack. Also, Schuhpack ist ein Schuhschrank bei Ikea, heißt das.
Ja. Ma, ey, das ist echt nicht cool, was du gerade machst. Meine Fresse. Ich war aber wirklich früher Riesenfan gewesen. Ich konnte das gar nicht fassen. Es war auch wieder einer der Tage, wo du die Zeitung aufgeschlagen hast oder MTV angemacht hast und du konntest es nicht glauben, wie damals zu der Zeit auch hier olle Kurt Cobain, wo man das einfach nicht glauben kann. Also, dass halt junge Menschen sterben oder also erschossen werden oder sich selbst erschießen. Und du denkst, das sind doch millionenschwere Weltstars. Wie kann sowas überhaupt passieren?
Naja, also da gab es wohl, also die waren ja nun auch alle irgendwie so im Gang-Umfeld unterwegs, ja, und Death Row Records war auch im Gang-Umfeld. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du dir mit der Schrotflinte den Kopf wegnagelst.
Kann ich nicht beurteilen, habe ich noch nie gemacht.
Nee, hat mir auch noch niemand erzählt, wie es war, in dem Fall, der das schon mal gemacht hat. Aber interessanterweise, und da wollte ich dich zu fragen, das Auto, in dem Tupac saß, als er in Las Vegas erschossen worden ist, das war so ein BMW 7er mit großen Felgen und so weiter, das wurde restauriert und für 1,5 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten. Wer kauft sowas? Warum? Willst du das Auto haben, in dem Tupac irgendwie umgebracht worden ist? Gibt es da irgendeinen Grund für? Kannst du das verstehen?
Das weiß ich. Ja, es gibt schon so Sammler, die so einfach das nötige Kleingeld haben und finden das dann ulkig. Also ich glaube, ein Bekannter von einem Bekannten hat auch das Auto, auf das Elvis damals mal geschossen hat, weil der Motor nicht angesprungen ist. Irgendein alter Cadillac, der wollte morgens los, Motor ist nicht angesprungen, hat er seinen Revolver rausgenommen und aufs Auto geschossen.
Ja, aber wie oft kannst du Leute einladen zu dir nach Hause und sagen so, ey, komm mal mit in die Garage, ich zeig dir jetzt mal das Auto, auf das Elvis geschossen hat.
Weiß ich nicht, aber wer sich so ein Auto holt, der wird ja auch so ein bisschen, der will ja das dann auch Leuten zeigen und der wird dann auch das Kleingeld haben und dann
Partys
machen und das Auto in die Mitte stellen und sagen,
noch einmal vorbei.
Na, ich hoffe nicht, dass es für so ein Pop-up Instagram Museum ist. Hey, setzt euch mal rein und wir stellen das Ganze nach für einen Boomerang. Zuzutrauen ist es der Menschheit. Apropos Menschheit, hallo und herzlich willkommen, liebe Menschheit.
Ja, die Menschheit, die hier zuhört. Ah, ich weiß auch nicht, ob wir nach der letzten Folge irgendwie ein paar Hörer unter den Kirchenvertretern verloren haben, aber herzlich willkommen und Amen euch allen.
Shouts gehen raus, T-Bats van Elst in the place to be. Der goldene Kackhocker mit Brillanten besetzt, steht immer noch in Limburg.
Spannenderweise habe ich wirklich die Fakten oder beziehungsweise die Umstände zu dem Bezahlen und Reparationszahlen und diesem Vertrag von 1803 mit der Kirche, das habe ich ein paar Leuten erzählt. Und ich sag dir mal, gefühlt weiß einer von 10 davon.
Krass.
Ja. Also, schön, dass wir da sind.
Schön, dass wir da sind, genau. Und an dieser Stelle, falls meine Mutter zuhört und wir wenn Mama, wenn wir jetzt für dich ganz normal reden, dann ist bei dir auch deine Podcast-App richtig eingestellt. Falls wir zu langsam reden, liegt es nicht daran, dass wir betrunken sind. Und Loffi, ich habe es dir erzählt und liebe Mama, es tut mir auch leid, dass ich es jetzt hier erzähle, aber es ist zu lustig, zu traurig lustig, als dass ich es für mich behalten
könnte. Also sie hat dich angerufen oder hat die
ja,
dir Bescheid?
Sie hat darauf gesprochen und hat gesagt, sag mal Olli, wie viele Folgen wollt ihr denn jetzt noch so besoffen tun? Und in meinem Kopf habe ich so geratet, okay, wir sind nicht betrunken, ich trinke keinen Alkohol. Haben wir so getan? Haben wir gelallt? Haben wir extra irgendeinen Spaß gemacht? Haben wir eine neue Haltung an uns, dass man draußen denken könnte, dass wir...
Das habe ich auch gedacht, als du mir das erzählt hast. So. Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass Mutti das in halber Geschwindigkeit hört.
Genau, und das ist die Auflösung. Meine Mutter hat es geschafft, ich glaube, mehrere Folgen in halber Geschwindigkeit zu hören. Aber das Schöne ist, so hat sie auch das Hörvergnügen einfach mal anderthalb Stunden lang und nicht nur halt eine Dreiviertelstunde. Das ist eigentlich wieder was Schönes.
Aber gleichzeitig hat sie dir mal gesagt, dass du bei den Kurznachrichten auf WhatsApp viel zu schnell redest.
Ja, und dann hat sie gesagt, ich soll ihr bei WhatsApp nicht immer so schnell drauf reden, sie versteht das gar nicht. Dann habe ich ihr gesagt, ich glaube, ich habe die Lösung des Problems und habe ihr dann Bilder geschickt, dass sie halt bei der Podcast-App von halbe Geschwindigkeit auf Normalgeschwindigkeit stellt und auch bei der WhatsApp-Sprachnachricht von anderthalbfacher oder zweifacher Geschwindigkeit einfach wieder auf 1 stellen soll. Und zack, die Welt war wieder in Ordnung. Aber in dem Moment dachte ich so, Alter, ist bei mir irgendwas durchgebrannt? Krieg ich irgendwas nicht mit? Was passiert hier gerade?
Ja, ich verstehe das schon.
Kann
sehr.
Mal passieren.
Ich habe noch was. Wenn euch dieser Podcast wirklich gefällt, dann tut uns mal einen Gefallen, abonniert den.
Und hört ihn in halber Geschwindigkeit und beweist uns eure Liebe dadurch.
Genau. Nein, abonniert diesen Podcast auf der Plattform, wo ihr das gerade hört. Das hilft uns sehr. Und wenn ihr das auf Apple iTunes hört, dann schreibt doch auch einfach mal eine Bewertung und gebt uns idealerweise mal 5 Sterne. Das wäre wirklich wunderschön. Und wenn ihr ein paar Worte für uns habt und es einfach nur ist, ey, gefällt mir oder ey, ihr stinkt, dann schreibt es auch mal in die Kommentare rein. Das wäre
genau, schreibt es da einfach rein.
Nehmt euch mal die Zeit.
Genau, nehmt euch die Zeit und das ist ja der gläserne Podcast, also nicht nur wir lassen die Hosen runter, sondern was du vorhin übrigens gesehen
ich
hast,
ich wollte
bei mir
das gerade sagen, ich habe
sondern auch anders
nackt gesehen. Wir wissen, du kommst aus der genau, Sauna direkt, ne?
Erzählen wir gleich. Aber wir wissen ja auch, wo ihr hört. Und ich fände es mal wichtig und witzig, weil du hast ja gesagt, dass auch auf anderen Kontinenten der Podcast schon gehört wurde. Könntest du denn eigentlich auch mitbekommen, weil Vatikanstaat ist ja auch ein eigenes
ja,
Gedöns.
Ja, noch nicht. Also, ob wir da auch kann ich mal gucken. Haben. Kann ich mal gucken, ob das irgendwo in den Statistiken ist, dass jemand uns im Vatikanstaat hört. Also bis jetzt habe ich es noch nicht gesehen. Aber
das wäre ganz, ganz lieb. Und jetzt kommen wir zu der Situation. Ich war nackt vorhin. Du riefst an. Eigentlich hatten wir heute gar nicht aufgenommen, sondern wir hätten gestern aufgenommen. Und vorgestern durfte ich auf der Bühne stehen in Bremerhaven und war noch so glückselig vom Auftritt und es war ganz toll, aber auch verstörend, weil es durften 1000 Leute ohne Abstand, ohne Maske vor der Bühne stehen.
Ohne Klamotten.
Und es ist wirklich wieder was. Ohne Klamotten. Ohne alles. Einmal ohne alles, bitte. Und das wieder was Neues, um sich daran zu gewöhnen. Und ich fahre nach Hause und denke mir, Mensch, weißt du was, ich rufe mal meinen besten Freund Loffi an.
Ja.
Und Loffi war aber war gut drauf, aber kurz angebunden,
da war,
weil...
Also als du angerufen hast, hatte ich noch gar nicht viel Alkohol getrunken.
Aber ein bisschen.
Ich glaube ein Bier oder so. Also noch nicht viel. Oder waren wir schon beim Rotwein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich am Freitag... hatte ich hier so ein kleines Essen mit einem guten Freund, den ich auch lange nicht gesehen habe und wir arbeiten auch manchmal zusammen und haben halt immer nur Business-Telefonate und dann haben wir uns mal privat getroffen. Ich habe was Leckeres gekocht und habe so ein paar Gänge gemacht, also es gab irgendwie 4 Gänge haben wir gemacht. Und
einmal in den Garten raus, dann wieder
ins
Wohnzimmer, dann wieder raus, eine rauchen und wieder rein.
Nee, ich kann ja drin rauchen.
4 Gänge, verstehst du?
Ja, genau. Ja, okay. Ja. 4-Gang-Getriebe sozusagen. Mhm. Nee, und wir haben ordentlich Alkohol getrunken und das war wirklich sehr schön, weil wir uns unterhalten haben und das ging auch über Hölzchen, Stöckchen, alles. Und ich gucke so auf die Uhr, es ist 22.30 Uhr, denke, ach, das ist ja ganz lustig, haben ja noch echt Zeit. Und das nächste Mal gucke ich auf die Uhr und es ist 2:30. Und hat er sich ein Taxi genommen und dann habe ich natürlich noch die Küche aufgeräumt und so weiter und war dann, weiß ich nicht, kurz nach 3 oder sowas im Bett und dementsprechend fühlte ich mich gestern auch so leicht gerädert. Also
weil nämlich du das gleiche Special Feature hast wie ich, du schläfst dann halt nicht bis 13 Uhr, sondern?
Ich stehe dann um 7 oder 8 auf, also das ist
genau.
Dann, also
ich kann und dann merkt man das dann doch ein bisschen.
Da
ne?
ist man dann noch leicht angetrunken und dann überlegt man sich, ob der letzte Schnaps wirklich noch hätte sein sollen, also.
Wirklich der allerletzte. So, und deswegen haben wir verschoben, haben dann gestern ein bisschen hin und her geschrieben und dann hieß es dann so, ja, wann kannst du, wann willst du? Und da ich heute Nachmittag auch noch ein paar Sachen vorhabe, haben wir gesagt, okay, komm, machen wir. Sonntag 11.30 Uhr und um 10.46 Uhr, ich war gerade nackt.
Das stimmt ja nicht, es war 52, 10.52 Uhr.
52, habe ich gerade einen Videocall bekommen von Loffi und ich war gerade mit Sport fertig, hatte mich gerade entblättert und wollte in die Sauna gehen und habe gesagt, ist aber schön, dass du 40 Minuten vor Aufnahmetermin dich schon mal meldest und dann hast du gesagt, hä, wieso haben wir das 11 Uhr gesagt. Ist eine mega spannende Geschichte, merke ich gerade.
Was so unglaublich spannend daran ist, dass du dann auch, nicht nur, dass du nackt bist, sondern du musstest dann auch zeigen, dass du nackt bist. Also das ist.
Du hast gefragt, bist du nackt? Und dann habe ich runtergeschwenkt. Mit Weitwinkel.
Ich habe einen Podcast gehört, den kann ich jedem sehr empfehlen, der heißt Wild Wild Web. Und da geht es um die Geschichte von Kim Schmitz, alias Kimble, alias Kim.com. Der Mensch, der in Neuseeland irgendwie
Im Exil lebt?
Ja, im Exil lebt. Und die Frage ist, ob die USA ihn ausgeliefert bekommt, weil er damals mit seiner Firma Upload, wie hieß die? Mega Upload oder so?
Mega Upload. Das illegale, war so die Zeit, so als Torrents am Start waren, wo man sich Alben, Filme überall runterladen konnte, sich auf CD brennen konnte. Und das war eine halt dieser Riesen.
Die besonders sicher war, weil die so gut verschlüsselt war, aber man wirft ihm quasi vor, dass er die Film- und Musikindustrie in den Ruin getrieben hat und Raubkopie ist auch ein sehr schönes Wort.
In den Urin, ja. Das ist ja ganz oft bei so Plattformen, gibt es ja auch so Urteile gerade gegen, oder gibt es ja auch die Serien drüber, dieses How to Sell Drugs Online Fast. Also eigentlich eine Plattform, die digital ja das gar nicht besitzt, oder auch gar nicht vorgibt, etwas zu besitzen, sondern nur Kontakt herstellt von Verkäufern und Käufern oder von Anbietern und Downloadenden. Und natürlich machst du dich als Plattform, wenn du illegalen Content oder Waffen oder Drogen anbietest, machst du dich natürlich.
Ja klar, wenn du davon weißt. Aber natürlich ist das System bei diesem ganzen File-Sharing, naja, ich kann dir theoretisch was Illegales, also ein Musikstück könnte ich dir auf Google Transfer oder WeTransfer legen und die wissen halt nicht, was das ist, weil sie es auch nicht wissen können, rein technisch und nicht wissen dürfen. Und so ist es eigentlich auch, dass ihm vorgeworfen wird, sie wussten das und haben das auch persönlich gefördert. Aber es ist sehr interessant, weil er auch politisch ist, ein super Podcast, kann ich dir sehr empfehlen. Aber du hast
Aber ist er von ihm der Podcast
nein,
oder von wem?
Von einer Journalistin.
Also über,
ihn.
Okay.
Also
Deutsch oder Englisch?
Auf Deutsch.
Okay.
NDR ist das. Kannst du dir auf jeden Fall mal anhören. Ich glaube, es ist der NDR, der das produziert hat. Aber du und ich haben ja was gemeinsam. Wir haben den beide mal getroffen, unabhängig voneinander.
Genau. Unabhängig voneinander. Bei mir war es, ich wurde damals eingeladen zum Monaco Monte Carlo Grand Prix Formel 1 Rennen von RTL, durfte da Backstage sein. Das war voll interessant. Ich war sowieso riesen Formel 1 Fan. Schumacher ist noch gefahren, damals glaube ich ausgefallen. Coulthard hatte gewonnen. Wir durften durch die Boxengasse gehen. Ich musste mir noch bei, war das Bernie Ecclestone, der?
Ja, wahrscheinlich.
Ja, ich da in seinem Wohnwagen noch den Pass abholen und so. Und da wurde mir schon gesagt, so wenn du ein junger, freundlicher Kerl bist, dann wird das wohl funktionieren. Ich so, okay. Es war alles total strange. Die Ferrari-Leute haben mir den Ferrari-Bus und alles gezeigt, von Colani designt und
Wahnsinn.
Alles voll krass. Durfte dann da so
und
halt
Prinz
ein paar
Albert
Reportagen
neben
machen.
Dir und.
Genau, Prinz Albert, das war dann der Abend nach dem Rennen, aber davor noch durfte ich in so einem Hochhaus in der Raskas-Kurve, glaube ich, oder in irgendeiner Kurve das Rennen angucken. Da waren noch, ich glaube, damals noch nicht Frau Lauterbach, Victoria Scarf mit ihrer Schwillingsschwester und also wer da alles rumstand und rumlief und das war also für mich als, ich glaube, wie alt war ich, 20, 21 oder so, das war der absolute Wahnsinn. Und dann hieß es abends so, komm doch mal mit, wir gehen mit dem Team dann auf so ein Boot, auf eine Party. Wahrscheinlich ist auch Prinz Albert da. War er auch, Michael Johnson damals, ich glaube, der hieß so 400 Meter Sprint, Olympiasieger, Weltmeister. Smudo saß auf einmal auch da.
Und kanntet ihr euch?
Kannte ich schon davor, ja. Hallo gesagt, das war so komisch, weil du wusstest, du bist gerade in Monaco.
Ja, ja.
Die Reichsten der Reichen, das Krasseste vom Krassen. Auf der Tanzfläche ein bisschen gedanced. Über uns war so ein durchsichtiger Pool, wo du von unten gesehen hast, wie oben Leute halb nackt gebadet sind. Also es war wirklich einfach eine komplette Reizüberflutung. Plus dann, ich glaube, das war der Moment, wo ich dann auch Kim Schmitz, also Kim.com kennengelernt habe und er noch gesagt hat, hey, ich habe einen Tisch reserviert im Jimmy's, das ist da wohl dann noch so ein großes Restaurant. Lass uns doch mal dahin gehen, so, da ist dann vielleicht ein bisschen cooler. Dann sind wir alle dahin gegangen und ich habe dann meine Karte ich weiß es nicht mehr, was ist so lange her. Ich glaube, da war noch ein Kumpel, der mit mir früher auch auf der Bühne stand mit dabei oder ein Produzent von mir und einfach vom RTL-Team.
Und Smudo und Konsorten.
Nee, der war, glaube ich, der ist auf dem Boot geblieben. So, und dann sind wir dahin und dann habe ich mal geguckt, wie so die Preise sind. Und ein Glas Wasser hätte 30 Mark gekostet damals. Und Kim Schmitz hatte einen Riesentisch gemietet, da standen alle Getränke der Welt drauf. Also ich will nicht wissen, was das gekostet hat. Und erzählte dann auch, weil ich dann gefragt habe, wieso bist denn du hier? Was machst denn du eigentlich? Weil ich kannte ihn auch gar nicht. Also ja, ich bin internetmäßig relativ gut am Start und ich habe hier so eine Rallye gemacht mit Kumpels und ich glaube, da war nämlich auch Smudo mit dabei.
Ja.
Die haben sich nämlich, glaube ich, alle Ferraris genommen und sind von Stuttgart oder von irgendwo von Deutschland mit den Ferraris nach Monaco gefahren und haben das aber einfach so spaßesmäßig dann auch noch von dem Helikopter mit Videokameras von einem professionellen Team filmen und aufnehmen lassen.
Kann man, glaube ich, immer noch auf YouTube gucken. Das gibt es diese Aufnahmen noch, wo die mit den Ferraris losfahren. Kann man irgendwo.
Und da war Smudo auch mit dabei.
Genau, da war Smudo auch
mit dabei. Dann kam daher die Connection. Aber das war alles super krass. Dann hieß es noch so, komm und jetzt gehen wir noch weiter ins Hotel. Und so, und dann wird da noch weiter gefeiert und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, es ist morgen und ich muss ja zurück, genau, da war der ein Tag Training und am nächsten Tag war das Rennen und ich musste zurück und dann habe ich gesagt, wie komme ich denn jetzt von hier dahin? Ja, dann nimm doch den Hubschrauber und dann hat er gesagt, geh mal da rüber, da kommt gleich ein Hubschrauber, der fliegt dich dann rüber, okay, und da stand dann noch Kylie Minogue vor mir und hat den Hubschrauber vor mir genommen. Also es war
ein skurriler Film, ne?
Und voll krass, Mann.
Und er hatte wahrscheinlich gar keinen Alkohol getrunken, weil er hat auf den Partys eigentlich nie getrunken. Wird auch in dem Podcast gesagt, dass er da mehr oder minder so wie so ein Puppenspieler sich das alles immer angeguckt hat.
Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich muss sagen, also ich wusste nicht, was er beruflich gemacht hat und auch nicht, was er danach gemacht hat. Ich habe das dann alles im Nachhinein rausgefunden. Aber da war es wirklich ein sehr gönnerhafter, freundlicher Typ, der dann auch noch gesagt hat, hey, willst du auftreten? Wir screenen dann irgendwann mal den Film mit den Ferraris in einem Kino. Wenn du Lust hast, komm vorbei, bist recht herzlich eingeladen. Also ohne irgendwas zu fordern, ganz freundlich und mit offenen Händen gern gegeben und wollte eine gute Zeit haben. Natürlich haben dann auch welche gesagt, ja, der kauft sich hier prominente Freunde, die mit ihm unterwegs sind und so. Aber ich hatte jetzt, ich fand das alles relativ ulkig und auch ultra skurril.
Total skurriler Film, da auch auf so eine Yacht zu wandern und da irgendwie Kylie Minogue am Hubschrauber zu treffen. Also das ist ja schon ein schräger Film, vor allen Dingen, wenn man 20 ist, ist man ja auch noch gar nicht so.
Alles und alle nur aus dem Fernsehen, du bist noch gar nicht... Du kennst die Welt noch gar nicht und denkst dir so, Alter, was ist denn hier gerade los?
Du kommst aus der Stube zu Hause, hast ein bisschen Schlager gehört und zwei Jahre irgendwie mal so.
Halt doch die Schnauze.
RTL. Nein, aber ich meine das, gar nicht böse. Gar nicht, also,
nee, ich
weißt
auch nicht.
Du in deiner heilen Zuhause-Welt bist ja irgendwie gerade, mit 20 ist man ja noch kein richtig fertiger Mensch, muss man einfach mal so sagen. So, da nimmt man ja auch Sachen einfach mal.
Man glaubt aber, dass man
man ist richtig erwachsen.
Ich glaube es ja jetzt auch gerade. Und du, aber wie war das bei dir? Du bist in den Hubschrauber geflogen, Rennen
ganz,
gefilmt
ganz hat. Schräges. Also eigentlich muss ich ausholen. Ich habe den getroffen bei einem Essen, da waren bestimmt auch 10 Leute dabei. In Hamburg, ich habe damals eine kleine Firma gehabt, wir waren damals so spezial.
Aber was für eine Zeit war das? Auch so rund um 2000?
Ja, kurz davor, rund um 2000. Ja, da war ein Essen in einem guten Hamburger Restaurant und meine damaligen Geschäftspartner, ich hatte so Hamburger Geschäftspartner, die im Nachhinein sehr dubios waren, aber ich dachte...
Im Valentinos war das?
Nee. Ich kann dir den Namen leider gar nicht mehr sagen von dem Restaurant. Ich weiß es nicht, wo es war. Kann sogar sein. Vielleicht war es sogar das Valentinos. Und da saß der mit am Tisch. Jeder hat so ein bisschen erzählt. Der hat mich dann auch gefragt, was ich so mache. Und fand das ganz interessant, weil der damals auch sagte, ja, ich kaufe Firmen. Und einer meiner Geschäftspartner, der Kumpel, der mich da hingebracht hat, also der Kumpel von meinem Geschäftspartner, war der Urenkel einer Schnapsdynastie.
Eine Schnapsdynastie?
Ja,
du willst wahrscheinlich nicht sagen, was für ein Schnaps.
Ist ein Kräuterschnaps, kann man einfach mal sagen. Ist ein Kräuterschnaps.
Ach so, und also war es nicht Herr Feigling?
Nee, ist doch, wir können ihn mal, ich möchte die Firma nicht nennen und den Namen auch nicht.
Okay.
Der ist der Urenkel eines Schnapserfinders. Eine sehr schillernde Gestalt und der hat dann nachher auch Gespräche noch weiter mit Kim Schmitz geführt und Kim Schmitz hatte dann auch gesagt, er möchte meine Firma sich näher angucken und eventuell kaufen. Der Typ wollte aber natürlich auch Geld dafür, also dieser Vermittler, dieser Schnaps-Dynastie, Urenkel.
Der hätte eine Provision sich genommen.
Weil der war, munkelte man, hat sich der sein Erbe vorher auszahlen lassen und nicht mehr die Anteile an der Firma. Dem ist auch, sagte man damals, seine Luxusjacht auf Mallorca in einem Dock explodiert und sogar König Juan hat ihm gesagt, dass ihm das leid tut. Sein Rolls-Royce wurde mal von irgendwelchen Vandalen, sein Goldener, mit Hammerschlägen bearbeitet. Der hat sein komplettes Vermögen durchgebracht. Also
Das kann ja auch was Positives sein, dass man es geschafft hat.
Ja,
so,
aber der
Erster.
Ich erinnere mich, dass der so bei uns auftauchte in der Firma, ne? Die jungen Leute mit den Computern, der war damals so Mitte, ja, ich sag mal Anfang 60.
Ach doch, schon so
ja,
alt. Okay.
War aber so einer, der so in, also vom Style her dachte man immer, der hat gerade auf einer Parkbank geschlafen in seinen Korthosen und so Jagdjunker. Und hatte dann auch, dem fehlte dann, hier Herr Loff, haben Sie nochmal 5 Euro fürs Parkhaus? Und
ich habe hier gerade mein,
wirklich so. Und dann hat er aber immer Geschäft gewittert, ist ein guter Geschäftsmann mit einer guten Nase und dachte, Mensch, ihr könnt doch bestimmt auch auf einer Webseite, ihr könnt doch so Websachen bauen für diese Schnapsfirma, das machen, dass der Mauszeiger die Schnapsflasche wird. Eine sehr ikonische Schnapsflasche wird. Wir so, ja, das geht, haben das gebaut. Und dann bin ich mit dem zusammen in eine Stadt gefahren, ich nenne das jetzt nicht, in diese Schnapszentrale gefahren. Und es war sehr, sehr, sehr skurril.
Also aber jeder, der das jetzt googelt und Yacht explodiert und goldener irgendwas, der wird
ja,
es möglicherweise rausfinden.
Ich würde vielleicht den Namen einfach nicht nennen und auch nicht sagen, dass wir nach Wolfenbüttel gefahren sind. So, und das ist einfach, man merkte schon, da ist das schwarze Schaf der Familie. Ich hatte kurz vor dieser Autofahrt mitbekommen, und das ist der True Crime Part dieser Geschichte.
Ach, das ist True Crime? Warte, ja. Ich muss den Jingle abfahren.
Ja. Oh nein, drück doch nicht wieder dein Board. Das höre ich doch nicht.
Warte.
Ja, True Crime.
True Crime.
So. Dieser Mann, das hatte ich kurz vor der Autofahrt, wie ich mit ihm dann da zu dieser Schnapszentrale gefahren bin, mitbekommen, war verurteilt wegen versuchtem Waffenhandel. Von Kriegswaffen.
Oh Gott. Ich weiß jetzt nicht, ob das schlimmer ist als normale Waffen oder als Kriegswaffen,
naja,
Alter.
Er soll versucht haben, mit zwei Geschäftsfreunden an den Irak Kampfhubschrauber des Typs Cobra im Wert von 150 Millionen Dollar, 1000 Stahltriebwerke für den russischen Jagdbomber MiG-23, 1500 Geschützrohre verschiedenen Kalibers, 30.000 Panzerfäuste, 1000 Panzerfaustabschussgeräte, 900 Panzerabwehrraketen und 1000 Maschinenpistolen sowie 10 Millionen Schuss Kriegsmunition an den Irak zu verkaufen.
Im Dutzend günstiger.
Mit zwei Freunden. Und ich habe ihn auf.
Weißt du den Namen von dem? Weißt du den Namen?
Den Namen von wem?
Von dieser Waffenmensch, was du gerade erzählt hast.
Das ist der Typ, der mit mir im Auto saß.
Ja, genau. Weißt du den Namen?
Ja, natürlich weiß ich den Namen.
Kannst du mir den mal ganz kurz sagen?
Nee, aber.
Oder kannst du mir den wieder vor. Mit welchem Buchstaben der Vorname anfängt?
Nee, wir möchten da nicht drüber sprechen.
Nur den Buchstaben?
Nein.
Vom Vornamen.
Ich möchte das nicht.
Dann müsstest du mir gleich sagen.
Ja, ich sag dir das bitte in das Tele.
Ich habe vielleicht sogar eine ähnliche Geschichte.
So, wir sind also, ich habe ihn darauf angesprochen und er sagte, ja, das ist ja so, also wenn, vielleicht hatten wir das ja alles gar nicht und vielleicht, man ist ja, also wenn ich dir jetzt einen Fax schicken würde, Olli. Ja.
Ja.
Worauf ich schreiben würde, möchtest du eine Handgranate kaufen? Dann ist das ja schon versuchter Waffenhandel mit Kriegswaffen.
Ist das schon?
Ja, das ist, wenn ich dir das anbiete.
Und wenn ich sage, wenn ich zurückschreibe nein und du sagst cool, weil ich hätte auch keine gehabt?
Ja, genau. Weißt du? Ja, aber das ist schon ein versuchter Waffenhandel. Also das ist definitiv, da ich darf dir keinen Fax schicken, ich habe auch gar keine Faxmaschine. Aber so hat er es mir auch erklärt. Auf jeden Fall sind wir dann da angekommen und ja, also der Marketingchef hat sich das angeguckt, der hatte das natürlich überhaupt nicht gebraucht und nicht gefordert und gar nichts, dass sein Mauszeiger zu einer Flasche wurde. Hat sich das angeguckt, wir haben da nie einen Auftrag bekommen und dann sind wir traurig wieder zurückgefahren. Ich habe dann im Nachhinein noch erfahren, dass der Mann damals die Schill-Partei mitgegründet hat. Ach, ja, aber er ausgetreten ist, weil ihm das zu rechts wurde. Das fand ich dann wiederum sehr sympathisch. Aber das ist unser Exkurs zu True Crime und der Mensch, der mir quasi das Treffen mit Kim Schmitz vermittelt hat. Vielen Dank nochmal, Herr Piep, Piep, Piep.
Crazy. Aber ich meine, so eine halbseidene Welt, so eine Rotlicht oder so eine kriminelle Welt, das hat ja immer, hatten wir glaube ich schon mal drüber geredet, das hat ja schon immer irgendwie was, hat so ein besonderes Flair, das ist so ganz aufregend, weil das so eine Halbwelt ist.
Damals so, also das war
ja,
auch
das
so,
ist dann,
ich habe auch dieses, ja, das alles nicht richtig verstanden und diese für mich seriösen Geschäftsmänner, die ich da ja auch als meine Partner hatte, da war einer dabei, der hat dann die Schill-Partei auch richtig unterstützt, auch millionenschwer, ist jetzt aber auch pleite gegangen. Und das Spannende war, dass dann die, oh Gott, das damals das große Dotcom-Sterben, also die Pleite der Dotcoms, da ist ein Riesenunternehmen pleite gegangen. Das hieß Eurogay, ja, also so eine schwulen Community, die da war. Und die mussten ihr ganzes Equipment verkaufen und hat mich dann gefragt, ob ich alte Computer bräuchte. Und dann habe ich da einem der Geschäftspartner Bescheid gesagt. Und das ist das Lustige, dass dann die Schill-Partei hat dann die ganzen Rechner von dieser Schwulen-Community gekauft. Ich glaube, wenn der das gewusst hätte, der Herr Schill, dann hätte er das nicht gemacht. Also würde ich heute auch nicht mehr machen. Gesprungen. Würde ich heute nicht mehr machen, weil ich das jetzt heute durchblicke und was das für Arschlöcher waren.
Ja, hinterher ist man immer schlauer. Ich hatte auch mal eine Zeit lang mit jemandem zu tun gehabt, auch nur so ein bisschen, ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, es gab auch witzigerweise auch Hamburg. Also meine ganzen komischen Begegnungen, die ich hatte, das hat alles auch immer mit Hamburg zu tun. Vielleicht ist Hamburg auch so ein...
Ja,
so eine Stadt, wo das alles so ein bisschen passieren kann. Ich glaube, es war bei einer Coca-Cola-Veranstaltung, das kann ich ja sagen. War eine Coca-Cola-Veranstaltung, da war ich irgendwie gebucht, habe da rumgehangen und dann saß da einer mit am Tisch und Nummern ausgetauscht und hat gesagt, ja, ich mache noch das und das und das. Und irgendwann hat er dann gefragt, ob ich ihm nicht einen Kontakt zu Smart machen kann, weil er will irgendwie 100 Smarts kaufen und wenn sie ihm noch einen Rabatt geben und bla bla bla. Und dann hat er irgendwann angefangen auch zu erzählen, auch Irak. Er kommt irgendwie an hunderte Millionen aus dem Irak ran und er muss dafür nur das und das machen und ich habe, also auch total strange und das war auch so ein Moment, wo ich so gemerkt habe, okay, ich glaube, ich möchte da keinen weiteren Kontakt haben. Und ein anderer, der am Abend mit dabei war, der war ganz, ganz früher, hat er zum Personenschutzteam von Pinochet gehört und es war,
diese 100 Millionen aus dem Irak, das klingt wie so eine E-Mail, weißt du, die du heute bekommst. Ja,
das dachte ich nämlich auch so.
Du musst genau. Ich brauche nur 100.000 und dann kriege ich diese Millionen. Olli, kannst du nicht vielleicht 50 mir geben und dann kriegst du, ich zahle dir 50 Millionen dann zurück.
Aber da fallen ja immer noch Leute drauf rein, auf sowas. Und aber auch so Enkeltrickmäßig.
Ja.
Das hatte ich vor 5 Jahren, ist ja auch True Crime, oder 5, 6 Jahren. Da hat dann irgendwann mal Paulines Oma sich getraut, Pauline zu fragen aber was hat er denn jetzt für eine Krankheit? Wofür braucht er denn jetzt das Geld für die Operation? Und sie so, wie, was ist mit Olli? Was soll denn sein? Ja, na, der hat doch hier angerufen und ich soll doch das dann abheben und das dann vorbeibringen.
Hat
und
Oma das gemacht?
Also sie hätte es gemacht und ein Glück hat sie dann nochmal nachgefragt und sie hat auch dann auch gesagt, ja, die Stimme klang auch ganz anders. Und wir waren auch so, also vielen Dank, dass du es gemacht hättest, Bargeld abholen bei einer Bank für eine OP, was überhaupt gar keinen Sinn macht. So. Aber, aber dann natürlich die Polizei angerufen und einen Treffpunkt ausgemacht und dann kam da auch keiner, weil bestimmt dann auch die Person gemerkt hat, okay, es ist aufgeflogen und Zivilpolizisten stehen da rum. Und seitdem habe ich wirklich mit der Schwiegeroma ich hätte es jetzt auch gerade fast gesagt, ich habe ein Passwort, wenn ich sie anrufe, dann sage ich dieses Passwort, dann weiß sie, okay, es ist Olli.
Du hättest es gerade fast erklärt, erzählt. Ne?
Mega schön.
Ja, es ist
Enkeltrick, das Passwort Schwibbogen. Ist Enkeltrick. Schwibbogen. Opa Langbein. Oh Mann, ey.
Ja, aber wie krass. Also, meinem Freund Florian ist es wirklich passiert. Liebe Grüße. Also da hat die Oma jemanden bezahlt, ja, da wurde angerufen, Florian hätte einen Unfall gehabt und mit dem Auto und da müsste schnell Bargeld, irgendwie 2000 Euro und die war dann ganz sauer, also die wurde dann sauer und irgendwann hat sie Weihnachten davon erzählt und erstmal die ganze Family hat ihm das nicht geglaubt, so, also die dachten, wie? Naja.
Achso, er hat gesagt, nee, stimmt doch gar nicht.
Stimmt gar nicht, so habe ich nie gehabt, ich habe keinen Unfall gehabt und nee, ich brauchte keine 2000 Euro in bar von Oma. So, und da war erstmal die ganze Familie, seine Eltern auch sauer, weil die noch nie vom Enkeltrick gehört
haben. Und sie wahrscheinlich sauer, weil er sich nie bedankt hat.
Er hat sich nie gemeldet und nie das zurückgezahlt. Oh, natürlich alle mega sauer auf ihn, bis er gesagt hat, nein, das war ein Enkeltrick. Also ganz, ganz schlimm und da kam dann halt jemand vorbei, sagte, ey, ich bin der Freund hier von Florian. So, wo ist das Geld? Und ich glaube 2000 Euro oder sowas.
Aber wie muss man drauf sein, das zu machen? Also, dass man sich überlegt, sag mal, was wollen wir beruflich machen? Na, sag mal, wir können doch eigentlich alte Leute anrufen und immer mal um 2000 Euro bitten.
Ja, oder lass uns Kriegswaffen in den Irak verkaufen. Das ist auch, also das eine oder das andere können wir doch machen hier. Enkeltrick oder Kriegswaffen? Wahnsinn, ne?
Haben wir irgendwas Motivierendes? Also einmal noch mal ganz kurz zu deinem, du hast... das, weil wir jetzt heute aufnehmen, weil du dann auch getrunken hast und so. Du musst mir bitte nur versprechen, weil ich ja auch weiß, dass...
Mein Hobby Alkohol oder was?
Nee, du hast halt krass gesoffen und hast deswegen nicht aufnehmen können. Ja. So. Und ich möchte natürlich einen fitten Superfreund haben, einen fitten Superlaufi.
Ich gehe heute Abend wieder schwimmen, das ist doch...
Genau. Aber ich mache mir nur Sorgen, dass du dann, dass du zu viel... Party machst.
Weißt du, wie lange ich vorher keinen Alkohol getrunken hatte? Sehr lange.
Vielleicht ist es dann noch schlimmer, dann sich voll zuzukesseln. Dann kippst du um.
Ach, ich mache mir echt, ich habe
Angst,
um.
Dass du einfach umkippst.
Was soll ich denn, wo soll ich denn hinkippen?
Na, du hast im Wohnzimmer so eine Holzbank, dann rückwärts aufs Regal. Ach, da, wo
du,
auch Bilder
du hast
von mir
wirklich
stehen.
Angst, dass ich alleine hier verunfalle, mehr oder minder.
Ja.
Sodass ich, wenn ich betrunken
dein Hund dich auch.
Weil ich diese Geschichte mal erzählt habe, dass ich noch nicht mal betrunken die Treppe runtergefallen bin.
Also. Ich möchte einfach, dass du gesund bist und dass du lieber die anderen Sachen vorantreibst.
Das, also nicht das LSD und das Kokain, oder was?
Nein. Deine sportlichen Ergebnisse, weil du schickst mir immer Screenshots und meistens kriege ich die, weil du gehst ja zu einer Uhrzeit, gehst du wirklich los schwimmen, das habe ich auch meiner Frau gesagt, dass ich das den absoluten Wahnsinn finde, weil ich muss früh Sport machen, also ich muss, wenn ich aufstehe, dann gehe ich, ich war jetzt dreimal laufen in diesem Monat. Normalerweise wäre ich jetzt schon 25 Mal gewesen. Meine Wade ist immer noch im Eimer. Normalerweise stehe ich aber morgens auf und mache dann halt irgendwie sofort Sport. Und ich könnte mich abends gar nicht mehr nach einem ganzen Tag dazu motivieren. Aber du gehst ja so um 21 Uhr
habe ich meistens die Bahn.
Da liege ich im Bett und da habe ich immer so ein schlechtes Gewissen, weil ich liege dann wirklich im Bett. Meine Frau
Wieso
schläft in meinem Arm langsam ein.
Gewissen?
Nee, dann kommt dann von dir um die Uhrzeit kommt dann so eine Leistungsnachweis.
Um 22 Uhr, ja genau, kommt mein Leistungsnachweis, den ich abgeben muss bei dir, das ist ja vertraglich festgesichert. Das hast du dir ja sichern lassen in dem Vertrag, den wir haben für diesen Podcast, dass ich dir meinen Sportleistungsnachweis gebe. Gemüse.
Nein, ich finde es ja auch schön, dass du das mit mir teilst und ich sehe ja auch, dass deine Ergebnisse, dass es immer besser wird, dass du immer mehr Strecke in kürzerer Zeit schaffst.
Genau. Und ich motiviere mich da ganz einfach durch zwei Dinge. Tagsüber sind die Schwimmbahnen voll. Das ist das andere. Okay. Ich mag nicht so gerne Leute. Nee, es ist schon nervig im Schwimmbad, wenn es zu voll ist.
Generell oder im Schwimmbad?
Im Schwimmbad ist es schon nervig.
Okay.
Also sich eine Bahn zu teilen mit jemandem, den du kennst, ist nicht so schlimm. Weil dann weiß man auch, wie der schwimmt, wenn das jetzt ein Fremder ist, der dann das auch nicht so richtig kann und so zu weit in deine Bahn reinkommt, weil er irgendwie nicht richtig rückenschwimmen kann, kann das richtig nervig sein. Das kann dir wirklich die Trainingseinheit versauen.
Weil du willst eigentlich nur umschalten, die Bahnen ziehen.
Genau, und das nervt halt total,
im Rhythmus
wenn
bleiben.
Da jemand... Ja. Genauso gibt es dann, wenn dann drei Leute sind und man schwimmt so im Kreis, dann sind die alle drei nicht gleich schnell. So, das kann dir halt auch im Kreis schwimmen auf diesen Speed Fast Lanes sozusagen, das kann auch total nervig werden. Ne, das ist einer dabei, der ist dann zu langsam, den musst du dann überrunden, oder einer, der ist zu schnell, der hängt dir dann im Nacken.
Gibt's im Kreis? Gibt's sowas?
Ja, klar, das hast du zwei Bahnen und schwimmst dann im Kreis, wenn du also so ab drei Leuten musst du dann im Kreis schwimmen. Wenn du da gibt es so eine Fastlane.
Ach so, ich dachte, es gibt ein Schwimmbad, was nicht viereckig ist, sondern wo es wie so eine 400 Meter Tartanbahn noch einmal drum ist. Das wäre aber mega geil.
Ja, super.
Ohne Scheiß.
Super, immer im Kreis schwimmen. Nein, das muss ein sehr großer Kreis sein, damit das nicht nervig wird. So, weil sonst ist ja die Belastung auch komplett anders. Auf jeden Fall gehe ich dann um 21 Uhr schwimmen. Und das mache ich heute auch. Heute mit unserem gemeinsamen Kumpel Olli, also dem anderen Olli. Mhm. Den hast du ja auch schon mal kennengelernt. Mit dem gehe ich dann, der kommt glaube ich jetzt so ein-, zweimal die Woche mit, vielleicht auch dreimal schafft er, aber ich versuche ja wirklich fünfmal die Woche schwimmen zu gehen.
Das war ja wirklich das Allerschönste, dass ich ja damals, ich habe ja angefangen deinen Podcast, das Ziel ist im Weg, zu hören.
Ja, der ist wieder und draußen übrigens,
schon mal
Sommerpause
ist wieder draußen,
ist vorbei.
Genau, habe ich auch schon die Folge gehört, also die erste Folge mit Dr. Reinhard Remford, sehr zu empfehlen, hat über Außerirdische monothematisch gesprochen, war wirklich super, super schön und Ich bin ja erst Fan von dir gewesen, wollte dich dann bei Instagram anfragen und habe dann...
Du wolltest ja, fragen, ob du zum Interview kommen darfst.
Richtig, ich wollte dich, also das haben wir hier schon mal erzählt, ich wollte dich eigentlich anschreiben, sag mal, ey, ich glaube, ich würde auch mal gerne kommen und habe dann gesehen, dass du mir bereits schon eine Nachricht geschrieben hattest, wo nämlich drin stand, hey, Olli, willst du nicht mal zum Interview kommen? Und ich dann von dir erfahren habe, du lädst nur Leute ein, die nicht danach fragen, ob sie zum Interview kommen dürfen. Das heißt, ich bin knapp daran vorbeigeschrammt, dass wir uns niemals so kennengelernt
haben. Genau, ich hätte dich dann einfach abgelehnt.
Danke. Und das Schöne ist, dass ja viele Leute, die bei dir Gäste sind, dass die ja sich dann untereinander auch connected haben. Also es gibt so eine kleine Community von Leuten, die gegenseitig voneinander wissen, weil sie ja auch andere Folgen dann hören. Und wenn man sich dann trifft, ist das so ulkig, weil man hat über sich schon sehr viel Privates, finde ich, erfahren, hat sich aber noch nicht getroffen, weiß aber, man hat halt Loffi als gemeinsamen Fixstern, als gemeinsamen Freund und das war dann halt auf, ich bin spazieren gegangen mit meiner Frau auf Sylt und auf der Straße steht auf einmal einer deiner
Gesprächsgäste.
Habe ich, glaube ich, auch damals schon erzählt, stand Florian Wahlberg von Wahlberg Urban Electrics auf der Straße. Und ich so, ey, das gibt's doch nicht, was machst denn du hier? Und wir sind wirklich durch ein Dorf gegangen, da habe ich noch nie lang gelaufen. Es war morgens, kein gutes Wetter und dann stehe ich mitten auf der Straße alleine einfach so, hä? Und dann haben wir uns so kennengelernt und das war einfach total schön. Und wenn ihr Loffi unterstützen wollt, dann hört doch bitte auch gerne. Das Ziel ist im Weg. Ein ganz schöner Podcast.
Ach, vielen lieben Dank. Ich, ja, hab eigentlich nur noch eine Frage zum Abschluss. Was macht der Glotzer?
Gestern Abend. Man wird ja wirklich dadurch auch ein bisschen paranoid. Ja. Das ist ja klar. Wenn ich irgendwas knacken höre, irgendwas draußen im Garten, irgendwas rascheln höre, irgendwelche Stimmen höre, denke ich, es ist, wir werden belagert, beobachtet, sonst was. Und gestern so wirklich lautes Geschreie. Also was sich wie ein Streit angehört hat und ich schlafe halt nackt, ich laufe auch meistens nackt durch die Bude so und dann schnell in Sachen reingeschlüpft, nach unten gerannt, hab einen Schlagstock, den ich immer an der Stelle versteckt habe, direkt genommen, bin in den Garten gegangen und hab mich rangepirscht, so leise wie ich kann, an den Zaun, um dann wirklich zu gucken. Erstmal ganz leise,
mit
lange
verharrt. Mit einem Schlagstock oder was?
Mit einem Schlagstock
du,
in der Hand.
Was würdest du dann machen?
Na, ich wollte erstmal gucken, was ist deine Situation? Es hatte sich wirklich wie ein Streit, wie vielleicht ein Anfang von einem Kampf irgendwie angehört und ich wusste nicht.
Und dann würdest du mit dem Schlagstock da rein oder was?
Ja, erstmal gucken, wer ist jetzt hier gerade fies, vielleicht kann man so schlicht mit Worten, vielleicht wird man selbst attackiert und dann habe ich den schon mal, den kann mir dann keiner nehmen, weißt du, den habe ich auf der Habenseite.
Ja, okay.
Und ja.
Wie
und
dann, oft hast du mit dem Schlagstock schon mal jemanden geschlagen?
Noch gar nicht,
ja, okay,
noch überhaupt nicht.
Ja, okay.
Ach Quatsch, natürlich nicht, nee, überhaupt nicht. Das letzte Mal habe ich jemanden geschlagen, das war beim MMA-Training, als ich noch hobbymäßig gekämpft habe. Also man prügelt sich ja auch nicht, will man ja auch gar nicht.
Also,
aber trotzdem einfach so verteidigungsmäßig, weil ey, das ist definitiv, also meiner Meinung nach ist es halt ein Psychopath und da möchte ich einfach auf der sicheren Seite sein. So. Und da wollte ich halt gucken, gibt es da wirklich jetzt gerade eine Schlägerei, weil ich weiß, im Nebenhaus leben jüngere Jungen zusammen. Die sind, glaube ich, gerade 18 geworden und noch ein paar andere. Und es roch auch draußen ganz komisch nach Zigaretten und Alkohol, so ein bisschen nach Kneipe eher. Also den Geruch kannte ich auch gar nicht. Und ich dachte, hier ist jemand alkoholisiert gerade durch den Garten gegangen. Und ich habe Kopfkino gehabt. Und am Ende des Tages hatten die Jungs eine Party gehabt und haben einfach immer laut rumgeschrien. Und ich habe das komplett falsch. Also das war nichts. Der Glotzer, da war auch dunkel, da war nichts.
Und du mit einer Waffe.
Und ich stand wirklich barfuß mit Jogginganzug, mit Schlagstock im Garten und dachte auch, das kann doch eigentlich nicht wahr sein.
Ja, stell dir mal vor, du hättest das auch missinterpretiert und da wäre jetzt irgendwie einer von den 18-Jährigen aus Versehen betrunken bei dir an den Zaun gefallen und du hättest das missinterpretiert, dass der dich angreift und dann hättest du mit dem Schlagstock zugeschlagen. Riesen Bohai. Finde ich nicht gut, dass du Waffen benutzt. Also,
ich habe es ja nicht benutzt. Ne,
ja, aber dass du die...
Ich habe nur ein Fax geschickt, wo drin steht,
möchten Sie
diesen Schlagstock mal spüren?
Ja, ja
nein.
Ansonsten hätte ich da noch 1000 Panzerfäuste für Sie. Das ist eigentlich total fürchterlich. Ne? Also,
das ist voll krass. Ich meine, da gibt es ja auch ulkige Filme drüber. Denn in den Filmen ist es dann immer... Ja, wirklich und spannend und schaffen dies, dann die Millionen zu ergattern und an der Regierung vorbei. Aber wenn du das in echt machst und also auch Leute, die sowas kaufen wollen, also dann zu auch zu glauben, dass auch wenn es nicht klappt oder wenn du Mist machst oder irgendwas nicht gut funktioniert, dass die dann sagen, hey, nicht so schlimm. Also das sind ja Leute, die halt Krieg betreiben wollen oder irgendwo einen Krieg anfangen wollen. Also das heißt, das sind Menschenleben jetzt vielleicht auch nicht oberste Prio.
Ne? Nee. Euer Menschenleben ist unsere oberste Prio. Deswegen
verabschieden wir euch jetzt.
Ja, deswegen bleibt bitte gesund und wenn ihr noch nicht habt, unbedingt Briefwahl machen, geht wählen, macht euch, bildet euch eine Meinung, wählt auf jeden Fall das Richtige, nicht die AfD.
Genau.
So, ansonsten sind wir total unpolitisch.
Nein, das sind wir nicht. Ich finde es auch okay, eine Haltung zu haben, aber da haben wir auch schon oft drüber geredet. Briefwahlunterlagen sind auch angekommen, war ich auch erleichtert, weil wir dachten immer, es kommt, es muss doch irgendwann mal kommen, unsere ganzen Wahlunterlagen, weil alle um uns herum, Familie, die hatten das schon, bei uns kam nichts. Und haben wir dann online beantragt und dann kam dann direkt die Briefwahlgeschichte.
Sehr gut.
Ich habe auch den Wahlomat gemacht und da habe ich zwei Durchgänge gemacht, einmal mit allen Parteien. Da war immer die V-Partei, also die Veganer-Partei für irgendwas auf Top 1. Und wenn du jetzt nur die großen Parteien genommen hast, dann waren es halt die Grüne gefolgt von
Die Linke. Ich bin auch, lustigerweise bin ich sogar noch, die Linke ist weiter oben als Grün bei mir, interessanterweise. Und die Tierschutzpartei auch. Also da ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, BID oder sowas ist bei mir ganz oben. Ich weiß es auch nicht.
Und das Schöne ist, ganz unten.
Ganz unten auf dem letzten Platz. Das war mir am wichtigsten.
Ist die CDU.
Nee, die AfD. Die AfD ist da ganz unten.
Ja.
So, wie stolpern wir hier wieder aus der Folge raus?
Wir sind euer Zukunftsteam.
Genau.
Wählt uns als Zukunftsteam für euer neues Podcast. Ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und nächstes Mal sind wir wieder mit voller Energie dabei.
Ich bin voller Energie, total. Guckst du mich so an?
Ich habe einen Screenshot gemacht, ich schick's dir gleich mal. Wenn das voller Energie ist, dann meine Fresse, da möchte ich dich nicht mit halber Energie sehen.
Du hast einen Screenshot von was gemacht?
Von uns gerade.
Und was ist da mit voller Energie?
Nein, es war ein Spaß.
Du siehst gut aus. Ruft mein Nachbar die ganze Zeit an.
Wieso ruft der Nachbar an?
Ja, der will wieder irgendwas WeTransfer erklärt haben. So, in diesem Sinne, tschüss!
Es war mit Abstand das Schlechteste aus einer Folge rausgehen, das wir je hatten, oder?
Ja. So, jetzt aber auch genug. Ich hab dich lieb. Tschüss.
Ciao.
Ich hab dich trotzdem lieb. Wird produziert von Podstars bei OMR in Zusammenarbeit mit Ponywurst Productions. Produktion und Redaktion Sophia Albers, Oliver Petzokat und Andreas Loff. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihr Herz.